Deutschlandfunk.
Das war für viele eine Überraschung, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen da letzte Woche gesagt hat. Europa soll wieder zurück zur Atomkraft.
Es war für Europa ein strategischer Fehler, sich von einer verlässlichen, erschwinglichen, emissionsschwachen Energiequelle abzuwenden. Das sollte sich ändern.
Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Comeback gibt für Atomkraft. Aber die soll in Europa jetzt wieder gefördert werden. Nicht wie früher mit großen Anlagen, sondern das, worauf die EU-Kommission setzt, sind sogenannte Mini-AKW, also kleinere und angeblich ungefährlichere Atomkraftwerke.
Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Wie sollen die eigentlich funktionieren und wie realistisch ist das, dass kleine Atomkraftwerke bald überall in Europa stehen?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo, ich bin Anka Horn.
Und ich bin Matthias Wurms. Und wir schauen hier bei Update Erde alle zwei Wochen auf aktuelle Klima- und Umweltthemen. Heute gibt's erstmal ein kurzes Pro und Contra zur Atomkraft. Fürs Klima ist es ja tatsächlich besser, wenn die Energie aus Atomkraft kommt, statt aus Öl oder Gas. Das verursacht viel weniger CO2. Auf der anderen Seite hat es ja auch einen Grund, warum Deutschland weg ist von der Kernenergie.
Ja, Deutschland ist nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima in Japan ausgestiegen und seit fast genau 3 Jahren sind alle Atomkraftwerke stillgelegt, weil es eben ein Risiko gibt bei solchen Anlagen, wenn was schief geht. Und außerdem haben wir ja schon massenweise Atommüll und wissen nicht, wohin damit.
Ja, andere Länder haben da eine andere Sichtweise. Viele osteuropäische Staaten sagen, wenn wir unseren CO2-Ausstoß runterbringen wollen, dann sind Atomkraftwerke doch super.
Und sie haben da ja auch einen Punkt. Also ein Braunkohlekraftwerk mit 1000 Megawatt Leistung stößt pro Stunde gut 1000 Tonnen CO2 aus. Beim Gaskraftwerk ist es knapp die Hälfte und beim Atomkraftwerk nichts. Ja. Wobei, wenn man Aufbau und Abbau mit einrechnet, sind es ungefähr 10 Tonnen CO2 pro Betriebsstunde.
Okay, also fast nichts. Damit argumentieren auch die Franzosen. Frankreich ist in Europa das größte Atomland. Da kommen fast 70% des Stroms aus AKW. Und Frankreich hat bei der EU in den letzten Jahren immer wieder Druck gemacht, dass die EU Atomkraft fördern soll, also dafür Geld geben soll.
Und das hat funktioniert. Die EU-Kommission will jetzt ankurbeln, dass neue Atomanlagen gebaut werden. Vor allem kleine, diese sogenannten Mini-AKW, da soll es 200 Millionen Euro geben, damit Investoren abgesichert sind, wenn sie Geld geben für solche Projekte.
Ja, wobei man da sagen muss, 200 Millionen sind jetzt nicht so viel. Für Windkraft gab es von der EU 5 Milliarden Euro. Aber die EU-Kommission will auch dafür sorgen, dass neue Atomanlagen schneller genehmigt werden.
Wir wollen das mal aufdröseln, was es mit diesen neuen Anlagen auf sich hat. Wie genau sollen die funktionieren? Und jetzt aufgepasst, gibt's eine Physik-Basics-Stunde mit dir, Matthias.
Okay. Im Grunde funktionieren kleine AKW genauso wie die großen. Im Reaktor zerfällt ein radioaktiver Brennstoff, meistens Uran, und dabei entsteht viel Wärme. Die wird von einem Kühlmittel aufgenommen. Früher war das immer Wasser. Inzwischen wird oft auch Gas genommen, Helium oder Kohlendioxid zum Beispiel, oder auch flüssiges Metall wie Natrium. Dieses Kühlmittel wird extrem heiß, Wasserdampf bis über 300 Grad. Mit Gas oder Natrium kommt man sogar auf 700 bis 1000 Grad. Und mit dieser Hitze wird dann wiederum Wasser erhitzt, das in Rohren durch den Reaktor fließt und das Wasser verdampft dann und der Dampf treibt eine Turbine an, die Strom erzeugt.
Also im Grunde geht's nur darum, möglichst viel Wärme zu erzeugen, um Wasser verdampfen zu lassen.
Genau.
Und was ist jetzt das Besondere an diesen Mini-AKW?
Also erstmal sind sie einfach kleiner, wobei Mini eigentlich zu niedlich klingt. Die passen jetzt nicht irgendwie in den Hinterhof wie eine Wärmepumpe. Die sind ungefähr ein Drittel so groß wie herkömmliche AKW und haben auch etwa ein Drittel der Leistung, so bis zu 300 Megawatt.
Also gar nicht so Mini.
Nee. Es gibt dann aber auch eine andere Bezeichnung, die passt besser. SMR, das steht für Small Modular Reactor, also kleiner modularer Reaktor. Und das ist der zweite Unterschied. Modular heißt nämlich, dass die wie so ein Fertighaus in Serie in der Fabrik gebaut werden sollen und dann vor Ort nur noch angeschlossen werden.
Und funktionieren würden die aber wie andere Atomkraftwerke auch?
Ja, einige schon. Der Clou ist, dass sie sozusagen multitaskingfähig sind. Also Reaktoren mit Gas oder Natrium, habe ich ja gerade gesagt, die erzeugen so viel Hitze, dass man damit nicht nur Wasserdampf erzeugen und Turbinen antreiben kann, sondern man könnte die Wärme auch in der Industrie nutzen und hätte danach immer noch genug Wärme, um damit ein Fernwärmenetz für Wohnungen zu versorgen.
Also noch heizen
Genau.
Zusätzlich, ne? Und weil sie kleiner sind, könnte man solche SMR auch genau da bauen, wo man sie dann mehrfach nutzen kann.
Ja, genau. Und dann gibt's noch einen neuen Kraftwerkstyp, den finde ich besonders spannend. Das sind Salzschmelze-AKW. Die haben gar keine Brennstäbe mehr, sondern der radioaktive Brennstoff, also zum Beispiel Uran, der ist in der Salzschmelze gelöst und diese Flüssigkeit erhitzt sich dann praktisch selbst durch den radioaktiven Zerfall. Die kann nochmal deutlich heißer werden und man kann diese Salzschmelzereaktoren auch mit radioaktiven Abfällen betreiben. Also man könnte praktisch Atommüll verbrennen, wenn man den vorher aufbereitet.
Das wäre ja wirklich sehr praktisch. Also wir nehmen Atommüll und verbrennen den in Atomkraftwerken. Das hat ja auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ins Spiel gebracht. Ja, dann lösen wir damit unser Problem, dass wir immer noch kein Endlager haben für radioaktiven Müll.
Also lösen würden wir es nicht, weil am Ende immer noch radioaktiver Abfall übrig bleibt. Aber das Problem würde schon kleiner. Nur, bis solche Reaktoren Wirklichkeit werden, da dauert es vermutlich noch, hat der Wissenschaftsjournalist Frank Rothelüschen im Deutschlandfunk berichtet.
Die Hoffnung eigentlich bei diesen kleinen Reaktoren ist ja, dass die günstig in Serie gefertigt werden können und dadurch die Kernenergie eben wirtschaftlich machen. Aber nimmt man die Option mit hinzu, dass die Anlagen mit Atomen laufen, dann dürfte das System doch deutlich komplexer werden und damit auch teurer. Dass daraus eine wirtschaftliche Sache wird, das ist noch nicht absehbar.
Ja, wie wirtschaftlich das alles ist, gucken wir gleich nochmal genauer drauf. Aber so grundsätzlich klingt das ja in der Theorie schon spannend, diese kleineren AKW, weil man eben Strom direkt da erzeugen kann, wo er gebraucht wird.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Russland gibt's das schon. Da läuft so ein Klein-AKW auf einem Schiff in der Arktis und versorgt die abgelegene Hafenstadt Pewek in Sibirien mit Strom.
Jetzt wird ja aber auch gesagt, dass diese kleinen AKW auch sicherer sein sollen als die großen. Kann man dazu was sagen?
Also das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung sagt, dass die einzelnen Anlagen vermutlich weniger gefährlich wären, einfach weil sie jeweils weniger radioaktives Material enthalten. Aber man müsste halt ganz viele davon bauen. Wenn man zum Beispiel in Deutschland alle Kohle- und Gaskraftwerke ersetzen will, dann bräuchten wir mehr als 200 solcher kleinen AKW. Und dann hätten wir 200 Anlagen, in denen was kaputt gehen kann. Und wir müssten sie auch alle vor Anschlägen schützen.
Aber sie sollen ja eigentlich auch modernere Sicherheitstechnik haben.
Ja, da gibt es tatsächlich Fortschritte. Also die Gefahr einer Kernschmelze wie in Tschernobyl oder Fukushima, die ist deutlich geringer. Mhm. Aber die neuen SMR-Typen haben dafür andere Probleme. Wenn die zum Beispiel mit Natrium arbeiten, dann darf das nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen, weil sich das leicht entzündet. Und die Salzschmelzen, die haben das Problem, dass sie Leitungen zersetzen, wenn man nicht ganz spezielle Materialien verwendet. Dafür entsteht in denen nur wenig Druck, also die Gefahr, dass das Ganze explodiert, ist geringer. Aber für alle neuen Typen gilt, weil diese Technik so neu ist, gibt es da gar keine Erfahrung damit. Also wir wissen noch gar nicht, welche Risiken da noch kommen könnten.
Und jetzt ist die Frage, die wir ja schon angerissen haben, wie realistisch ist das überhaupt, dass wir in Europa bald ganz viele von diesen kleinen Atomkraftwerken haben?
Ja, das hast du dir angeschaut, Anka, weil viele Fachleute sagen ja, wirtschaftlich lohnt sich das gar nicht.
Richtig. Also neue Atomkraftwerke zu bauen ist sehr teuer. Das ist auch bei den normalen Atomkraftwerken so, also den größeren. Es werden gerade auch ein paar neue in Europa davon gebaut und da explodieren die Kosten. Eins in Großbritannien wird wohl 57 Milliarden Euro kosten. Das ist fast dreimal so viel wie geplant. Und neue Atomkraftwerke sind bei gleicher Leistung auch ungefähr 10 bis 20 Mal so teuer wie neue Gaskraftwerke.
Aber die kleineren, diese SMR, die sollen ja günstig sein.
Ja, das Problem ist, es gibt ja bisher nur ganz wenige auf der Welt, die schon fertig gebaut sind. Und die stehen in Russland und China. Und da ist überhaupt nicht bekannt, was die gekostet haben.
Ja, plus puncto Sicherheit, da weiß man auch nicht, wie sicher die sind in Russland und China. Das wird geheim gehalten.
Ja, und Michael Schneider, der ist Energieexperte und Atomgegner. Und er hat dem Deutschlandfunk gesagt, dass wir weit davon entfernt sind, dass solche SMR bei uns Realität werden.
Wir sind nach wie vor in einer Situation, wo es in der gesamten westlichen Welt kein SMR auch nur im Bau gibt. Und das ist schon eine starke Diskrepanz zu dieser Vorstellung, dass die Leute, die den Eindruck bekommen, man kann sie bei Amazon online bestellen.
Ja, lustiger Gedanke, dass man die mal online bestellen könnte. Im Moment kann man die ja gar nicht bestellen. Aber warum werden die denn nicht schon in größerem Stil gebaut?
Die Physikerin Friederike Fries forscht an der Uni für Bodenkultur Wien zu neuen Reaktortechnologien und sie sagt, bisher gibt es die Pläne erstmal alle nur auf Papier und selbst auf dem Papier sind die oft gar nicht so weit und dann auch beim Entwickeln gibt es noch viel hin und her.
Es gibt dann Start-ups, da gibt es schöne Zeichnungen, aber wirklich gebaut ist davon nichts. Außerhalb von Europa gibt es dann teilweise Demonstrationsreaktoren oder Versuchsprojekte. In Europa ist noch nicht wirklich viel passiert und es ändert sich auch sehr, sehr stark. Es wurde zum Beispiel in Frankreich ein Konzept entwickelt und dessen Design wurde jetzt vor einiger Zeit wieder komplett überworfen.
Also es gibt Firmen, die waren schon weiter und wollten dann auch anfangen zu bauen, aber wenn du dann schaust, wie läuft das, dann siehst du eigentlich nur, dass eine Firma nach der anderen pleite geht, die das versucht.
In welchen Ländern war das so?
Also es gibt zum Beispiel ein französisches Startup, das hatte schon zig Millionen vom Staat und von Investoren gesammelt, trotzdem pleite gegangen. Und in Idaho in den USA, da war eigentlich das Vorzeigeprojekt geplant für SMR. So, das sollte erst 5 Milliarden Dollar kosten. Dann hieß es, oh nee, das wären doch 9 Milliarden Dollar, wenn wir das durchziehen. Und damit war es dann auch vorbei.
Ja, ist schon aber auch verständlich, dass dann Investoren abspringen.
Ja, und vor allem heißen so hohe Kosten halt, dass der Strom dann mega teuer ist. Also wenn das SMR in Idaho 9 Milliarden Dollar gekostet hätte, dann hätte der Strom mindestens doppelt so viel gekostet wie Strom aus Sonnenenergie.
Aber eigentlich heißt es doch, dass durch diesen modularen Bau die Anlagen billiger werden sollen. Also klar, eine einzelne Anlage lohnt sich nicht, aber angenommen, du machst tatsächlich eine Massenproduktion, das soll ja gerade der Clou sein an den SMR, dass alle Module direkt komplett in der Fabrik hergestellt werden und dann werden sie dahin gebracht, wo sie stehen sollen. Das wäre doch alles viel weniger Aufwand, als wenn ganz viele Baufirmen da nacheinander an ganz viele unterschiedliche Orte kommen müssen, um Stück für Stück so eine Anlage zusammenzupuzzeln.
Ja, das ist dann schon billiger, aber die Krux ist, dass es wirklich eine Massenproduktion sein müsse.
Okay.
Ja, Fachleute sagen, dass sich die SMR erst lohnen, wenn man mindestens davon Hunderte bis mehrere Tausend vom gleichen Typ baut.
Und ist das so unrealistisch? Also wenn gerade wirklich so viele Länder weltweit an sowas interessiert sind, dann könnte man die ja zu Tausenden herstellen. Also die Firmen, die das bauen würden, die würden die auch loswerden.
Ja, also das Interesse ist groß und da sind auch nicht nur Länder interessiert, sondern auch die großen Tech-Konzerne stecken da Geld rein. Die brauchen nämlich in Zukunft ja noch viel mehr Energie für die ganze KI. Aber die Kosten für die Entwicklung und für den Bau von SMR sind zumindest im Moment so hoch, dass der Strom einfach viel zu teuer wäre. Und es kommt halt erst gar nicht zur Massenproduktion, weil der Weg dahin so unrentabel ist.
Ja, aber wir wollen ja weg von fossilen Brennstoffen. Wenn wir jetzt angenommen wirklich auf Atomkraft setzen und ganz viele Subventionen in diese kleinen AKW stecken, dann könnte man ja vielleicht doch so eine Massenproduktion ankurbeln.
Ja, aber auch dann, also angenommen, das wird jetzt massiv gefördert mit 100 Milliarden Euro Steuergeld überall auf der Welt und irgendwann gibt es die dann vielleicht doch günstiger. Da sagen Fachleute wie zum Beispiel Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, dass wir dann hier in Deutschland mit Atomenergie wahrscheinlich gar nichts mehr anfangen können.
In Deutschland decken Erneuerbare, wenn die Sonne scheint, den kompletten Strombedarf ab. Nachts fehlt uns etwas und Kernkraftwerke, die werden dafür gebaut, dass sie 24/7 rund um die Uhr Strom liefern. Das heißt, wenn wir jetzt tagsüber Kernkraftwerke betreiben wollten, müssten wir die Solarenergie abregeln. Das sind also die vollkommen technologisch falschen Anlagen. Wir brauchen jetzt Speicher. Das heißt also, wir müssen schauen, dass wir den überschüssigen Solarstrom von dem Tag in die Nacht bringen. Aber da kann uns die Kernenergie bei nicht helfen. Das heißt, wir haben hier ein Point of No Return erreicht. Wir können in Deutschland eigentlich gar keine Kernkraftwerke mehr sinnvoll ins Netz integrieren.
Das hat Quaschning bei Tagesschau 24 gesagt.
Also die Zusammenfassung ist im Grunde, theoretisch könnten kleine AKW dabei helfen, dezentral Strom zu erzeugen, ohne dass wir CO2 in die Atmosphäre pusten. Aber sie passen nicht in unser Stromnetz und es ist fraglich, ob sie jemals wirtschaftlich gebaut werden können, sodass der Strom auch bezahlbar ist.
Ja, und es ist ja auch die Frage, ist das sinnvoll, das zu versuchen und da Milliarden reinzupumpen? Oder nimmt man das Geld nicht lieber und fördert die Erneuerbaren noch mehr? Weil wenn man jetzt gute Speicher hätte und gute Stromnetze, bräuchte man auch keine Backup-Lösung mehr für den Fall, dass der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint.
Was geht?
Bei Was geht gucken wir, wo was gut läuft, was Lösungen sein könnten. Und heute gucken wir uns Dörfer in Schleswig-Holstein an, direkt an der dänischen Grenze.
Die müssen sich nicht kümmern um Atomkraftwerke und die können auch entspannen, wenn solche Meldungen kommen wie, dass in den Golfstaaten Öl- und Gasanlagen bombardiert werden und die Energiepreise steigen.
Elhöft in Nordfriesland und die Dörfer drumherum, die haben nämlich seit fast 30 Jahren Bürgerwindparks. Das sind selbstorganisierte Windkraftanlagen, wo nur die Leute vor Ort investieren können und die verdienen dann auch Geld damit, dass überschüssiger Strom ins Netz eingespeist wird. Und solche Bürgerwindparks, die gibt's in Nordfriesland ziemlich viele.
Eine Kollegin vom Norddeutschen Rundfunk war vor kurzem in Elhöft und hat mit Reinhard Christiansen gesprochen. Der ist da Geschäftsführer der Bürgerwindparks.
Wir haben Windernte-Dankfeste gefeiert einmal im Jahr, weil Bauern gibt es ja fast nicht mehr. Die wurden ja ganz massiv weniger und deswegen haben wir Windernte-Dankfeste.
Ja, und Elhöft und die Nachbardörfer haben auch noch mehr gemacht als Windparks. Vor ein paar Jahren wurde ein Solarpark gebaut und das ist jetzt eine Genossenschaft. Da kann jeder mitmachen, der in Schleswig-Holstein wohnt. Und aus der Solarenergie soll auch Wasserstoff gemacht werden. Dafür wird gerade eine Anlage gebaut.
Und die machen auch noch was, was Volker Quaschning empfohlen hat. Es soll nämlich auch noch ein Energiespeicher gebaut werden, wo dann die Energie von den Windparks und dem Solarpark gespeichert werden kann. Dann sind sie noch unabhängiger von Öl und Gas.
Wir können alle Energie erzeugen durch Erneuerbaren. Man sieht das doch in dieser Krisenregion, wie wichtig das ist, dass man unabhängig ist. Kann doch nicht sein, dass da irgendwelche Typen Kriege anfangen und schon steigen Preise überall. Wir können uns selbst versorgen.
Ja, Christiansen sagt, wenn man solche Projekte macht und die Leute sehen direkt, was sie davon haben, dass sie eben unabhängig sind und damit auch noch Geld verdienen, dann gibt's auch eine große Akzeptanz von Windparks und Solarparks.
Ja, das mit der Akzeptanz ist eine wichtige Sache. Es gibt viele Orte in Deutschland, da haben große Firmen einfach Windräder irgendwo hingestellt. Die Leute durften nicht mitreden, wo die hinkommen und sie hatten auch finanziell nichts davon. Und in solchen Fällen gab's dann riesige Aktionen gegen Windkraft. Aber sobald die Leute beteiligt werden, vor allem finanziell, unterstützen sie das eher.
Wir haben hier bei Update Erde auch schon mal über eine Gemeinde in Niedersachsen berichtet, die versucht, Fernwärmeenergie aus einer Waffelfabrik zu nutzen.
Ja, klingt komisch, aber die haben sich tatsächlich dafür selbst organisiert. Und ja, ich finde, das zeigt halt, wenn man kreativ ist und was gemeinsam rocken will, dann klappt das manchmal auch.
Ja, super. So, Anka, unsere Folge ist fast vorbei. Was nimmst du mit?
Ja, ich finde es wichtig, dass es eingeordnet wird, wie realistisch solche Anlagen sind, also diese kleinen AKW. Das würde ich mir von der Politik ehrlich gesagt auch wünschen. Also nicht so tun, als geht das so easy, nur weil es cool klingt.
Ja, also ich finde schon spannend, an welchen AKW-Konzepten so geforscht wird. Aber ich muss mich dann auch immer daran erinnern, dass am Ende doch noch strahlender Müll bei rauskommt. Mhm. Und hängen bleibt auch der Gedanke, dass AKW keine gute Ergänzung zu erneuerbaren Energiequellen sind, sondern dass wir halt lieber auf Speicher und Netze setzen sollten. Und ich meine, Elhöft ist doch ein geiles Beispiel, wie das gehen kann.
Deine Minute Natur.
Ja, jetzt geht's von Nordfriesland nach Brisbane in Australien. Da hat unsere Hörerin Veronika gelebt und sie hat uns diese Minute Natur geschickt.
Das sind große Schwärme von Gelbhauben-Kakadus, die da einfach auf dem Unicampus rumflattern. Dankeschön für diesen Sound, Veronika.
Ja, und danke an Anneke Schäfer in der Redaktion und Alex Stojanov, der die Technik gemacht hat. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden zweiten Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.